Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunch Meeting, dem liberalen Podcast von Michael und Leon. Eine Produktion von keepitliberal.de. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben Michael, mein Co-Host und ich, Leon Bergmann, wieder einiges für euch vorbereitet. Bevor es jetzt aber mit dem Interview beginnt, noch eine kleine Bitte von uns. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch, indem ihr uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall sonst, wo es Podcast gibt, bewertet, abonniert oder unsere Folgen teilt. Das hilft uns sehr weiter. Vielen Dank und jetzt geht es direkt los mit dem Interview.
Heute ist der 3. April 2021. Bei uns ist Professor Jan Schnellenbach, ist Universitätsprofessor für Mikroökonomie an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und vermutlich auch sehr vielen Leuten auf Twitter bekannten da auch durchaus sehr aktiv. Und ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
Sehr gerne, hallo.
Ja, steigen wir doch mal gleich ein. Wir haben ja gesehen, in den USA gibt es jetzt einen großen Stimulus-Package, den Biden-Stimulus-Package. Und da ist mir sofort ein Thema ins Auge gesprungen, der jetzt nur bedingt mit dem Stimulus-Package zusammenhängt, aber dort beschlossen werden soll. Und zwar schlägt der Präsident Biden vor, dass es eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen geben soll. Und wenn ich das richtig herausgelesen habe, schlägt er dort eine Besteuerung von 21% vor. Und ich frage mich da, ist das nicht ein sehr, sehr krasser Ansatz und vor allen Dingen wettbewerbstechnisch sehr, sehr kritisch, weil Steuern unterliegen ja auch einem Wettbewerb und wenn wir da so einen Minimumwert einziehen, werden da nicht kleine und Entwicklungsländer deutlich benachteiligt?
Ja, schon. Es ist erstmal natürlich sowas wie eine Kartellbildung zwischen Staaten. Also man muss ja schon sehen, dass so ein Steuerwettbewerb auch positive Seiten hat. Da konkurrieren Staaten mit ihrem Infrastrukturangebot und eben auch mit ihren Steuersätzen um Unternehmen, um Steuerzahler. Und das begrenzt einerseits ein bisschen die Besteuerungsmacht der Staaten, aber es ermöglicht es natürlich auch eben tatsächlich noch nicht so gut entwickelten Ländern, sich mit niedrigen Steuersätzen als Standorte rein zu konkurrieren. Und die Möglichkeit wird jetzt natürlich genommen. Also es ist eine Kartellbildung von etablierten Volkswirtschaften sozusagen, die da angestoßen wird, auf Kosten der Länder, die sich vielleicht mit niedrigen Steuersätzen eben vielleicht als attraktive Standorte noch in diesen Standortwettbewerb reinkonkurrieren könnten. Also wir haben das ja in Europa selbst gesehen, dass so ein Land wie Irland beispielsweise jetzt zwar vielen anderen EU-Ländern sehr lästig erscheint als Niedrigsteueroase innerhalb der EU, aber wenn man halt mal die Entwicklung sieht, die Irland genommen hat, von einer doch sehr armen Volkswirtschaft gemessen am BIP pro Kopf noch vor wenigen Jahrzehnten hin zu dem Status, bei dem sie jetzt sind, dann hat ja der Steuerwettbewerb sicherlich eine Rolle gespielt. Und jetzt den Volkswirtschaften, die jetzt sich noch weiterhin entwickeln müssen, die noch aufholen müssen, die Möglichkeit zu nehmen, das ist natürlich eine problematische Sache.
Ja, also das ist nämlich genau meine Befürchtung. Wir sehen das, dass wir Länder wie, ich sage mal, Indien oder auch afrikanische Staaten haben, die einfach vielleicht momentan noch nicht die Infrastruktur anbieten und deshalb auch weniger Steuern erheben. Also ich verstehe, warum man diese Mindestbesteuerung nicht macht. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich Länder wie Dubai oder die Vereinigten Arabischen Emirate oder auch andere Staaten, ich sag mal Panama, die als Steueroasen, sag ich mal, nicht ohne Grund gehandelt werden. Also könnte da nicht auf der einen Seite der Effekt, der dadurch entsteht, dass in den etablierten Volkswirtschaften mehr Steuern eingenommen wird, vielleicht ausgeglichen werden, weil diese Länder dann vielleicht ihre Infrastruktur besser aufbauen können oder mit den Steuergeldern besser umgehen können? Könnte das nicht sinnvoll sein?
Also ich glaube nicht, dass das tatsächlich so sinnvoll ist unbedingt. Weil wie gesagt, wenn ich als noch nicht so entwickelte Volkswirtschaft noch gar nicht das Angebot habe an Infrastruktur und vielleicht auch nicht das Angebot an gut ausgebildeten Arbeitskräften erstmal, sondern mich erstmal irgendwie reinkonkurrieren muss in den Steuerwettbewerb. Also mir nutzt als nicht so entwickelte Volkswirtschaft der hohe Steuersatz nichts, wenn ich nichts zu besteuern habe in meinem Gebiet. Insofern wird das tatsächlich den Ländern, die sich erstmal reinkonkurrieren müssen, relativ wenig helfen, wenn ich so eine Mindestbesteuerung durchsetze. Das wird den etablierten Volkswirtschaften helfen. Klar, das ist eine Umverteilung von Steueraufkommen hin zu den etablierten Volkswirtschaften, die eben jetzt als Steuerstandort dann an relativer Attraktivität dann wieder gewinnen. Für die ist das eine gute Sache.
Jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, und das wird ja oft auch in Diskussionen gesagt, okay, wenn man jetzt einen sehr starken Steuerwettbewerb weltweit nach wie vor intakt lässt, dann ist die Konkurrenz irgendwann so groß und die Macht von globalen Unternehmen nimmt so zu, dass letztendlich ja der Steuersatz langfristig auf null abgesenkt wird. Ist das überhaupt so und ist es realistisch, dass wirklich die Marktkräfte derart wirken, Unternehmen derart mächtig sind, oder ist das eigentlich ein unrealistisches Szenario?
Ich denke, es ist eigentlich ein unrealistisches Szenario, und wir sehen ja bisher auch, dass es zwar über einige Jahrzehnte einen Abwärtstrend bei den Unternehmenssteuern gab, aber kein echtes Race to the Bottom. Es gab keinen so extremen Trend, dass wir wirklich da in Richtung einer Nullbesteuerung gehen würden. Und dagegen spricht ja auch einiges. Wir haben ja immer auch noch einen politischen Wettbewerb innerhalb der Staaten, und es wird normalerweise im demokratischen Wettbewerb in den meisten Ländern nicht durchsetzbar sein, dass man Unternehmenssteuern irgendwo Richtung Null senkt, sondern da gibt es halt eine Grenze dessen, was politisch durchsetzbar ist im heimischen demokratischen Wettbewerb, und zwar ganz unabhängig davon, was andere Länder machen. Und deswegen wird das nicht Richtung Null gehen. Und es ist ja auch so, dass die Länder eben nicht nur mit ihren Steuersätzen konkurrieren, sondern es ist ja eine Konkurrenz mit Standortbedingungen und mit Steuersätzen, zumindest wenn es um reale Produktion geht und nicht nur um Briefkästen. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber solange es eine Kopplung gibt von realer Produktion, realer Unternehmenstätigkeit und Besteuerung, dann findet halt auch immer ein Wettbewerb statt mit den Bedingungen, die die Länder bieten können. Und die Länder, die sehr gute Bedingungen bieten können, die können natürlich auch etwas höhere Steuersätze verlangen. Und das wird dann nicht dazu führen, dass die Unternehmen direkt abwandern. Und wenn man mal empirisch schaut, wir haben ja auch ein ganz schönes Beispiel für Steuerwettbewerb im Prinzip direkt vor der Haustür. Und das ist die Schweiz. Und da haben wir ein Land mit 8 Millionen Einwohnern etwa und 26 Kantonen. Und die Kantone haben eine relativ hohe Autonomie bei der Besteuerung sowohl von Individuen als auch von Unternehmen. Und wir sehen da eigentlich keinen Race to the Bottom in dem Sinne, dass es einen Trend Richtung Nullbesteuerung gibt. Im Gegenteil. Also das, was man da befürchtet, sehen wir in so einem Land wie der Schweiz nicht. Und gerade da wären eigentlich die Bedingungen für ein Race to the Bottom perfekt. Ich meine, 26 Kantone, Transaktionskosten des Umzugs von einem Kanton zum anderen sind sehr gering. Also wenn ich jetzt von Appenzell-Innerrhoden nach Appenzell-Außerrhoden umziehen will, dann ist das eine Sache von wenigen Stunden, um da einen Umzug zu organisieren, und auch wirklich nicht teuer. Und insofern, und selbst unter solchen Bedingungen führt ein Steuerwettbewerb nicht zum Race to the Bottom. Insofern scheinen mir die Befürchtungen, dass es wirklich Richtung Nullbesteuerung geht, irgendwann doch sehr übertrieben.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, und ich denke so wie das nächste Jahrzehnt, die nächsten Jahrzehnte wird das auch spannend sein, das zu beobachten, auch wohin diese globale Initiative von Joe Biden dann führt. Kommen wir von den globalen politischen Inhalten von Joe Biden bisher in seiner kurzen Amtszeit zu den, naja, nationalen Gesichtspunkten von dem, was da beschlossen wurde. Und zwar wurde da ein sehr, sehr großes Konjunkturpaket beschlossen, das 1,9 Billionen Dollar schwer ist. Und es gibt natürlich letztendlich auch immer eine grundsätzliche Diskussion bei dem Thema Konjunkturpakete. Sie haben zwar natürlich ihren Ruf deutlich verwässert seit der Finanzkrise 2008. Aber wie sinnvoll sind insbesondere so große Konjunkturpakete wirklich und haben die überhaupt einen langfristigen und einen nachhaltigen Effekt auf die Wirtschaft?
Normalerweise sollen Konjunkturpakete ja eigentlich gar keinen wirklich langfristigen, nachhaltigen Effekt haben, sondern eben für den kurzfristigen Stimulus sorgen, um jetzt kurzfristig verlorene Einkommen im Privatsektor wieder auszugleichen und eben für entsprechende Nachfrage zu sorgen. Und das kann man wahrscheinlich tatsächlich beim Biden-Programm kritisieren, dass das dann doch ein sehr großes Programm ist. Und wir haben ja von amerikanischen Ökonomen jetzt einige Wortmeldungen schon gehört, auch von eigentlich eher keynesianisch orientierten Leuten wie Larry Summers, dass die befürchten, dass wir hier ein zu großes Paket sehen, das letztendlich eher zu einer Überhitzung der amerikanischen Volkswirtschaft führen wird. Und die Gefahr besteht, glaube ich, tatsächlich. Kann man sicherlich auch drüber streiten. Es gibt auch Gegenpositionen, die Krugman beispielsweise einnimmt. Aber wenn man die Dimensionen sieht und eben auch sieht, dass die Amerikaner ja jetzt eigentlich schon wieder hochfahren und öffnen und relativ stark zu einem normalen Leben wieder zurückkehren, dadurch, dass sie eben auch so schnell impfen, dann kann man schon befürchten, dass das zu diesem Zeitpunkt jetzt noch so ein extrem großes Konjunkturpaket aufzulegen, eben doch vielleicht zu einer Überhitzung führen wird, zu Inflation führen wird und damit ein bisschen zu weit gehen wird. Und vielleicht, was eben auch noch problematisch ist an diesem beiden Konjunkturpaket, ist, dass es eben tatsächlich nicht nur auf kurzfristigen Stimulus setzt, sondern eben auch einige mittel- und langfristige Komponenten hat, also Infrastrukturkomponenten. Er möchte was gegen den Klimawandel tun und all sowas. Das sind ja erstmal auch honorige Pläne, das so zu machen, honorige Absichten. Aber das sind dann eben auch Sachen, die erst mittellangfristig wirken. Die werden erst wirken, wenn die Krise längst vorbei ist. Das heißt, da wird dann auch unter dem Deckmantel des Konjunkturpakets wird da auch so ein etwas gründlicherer struktureller Umbau der amerikanischen Volkswirtschaft dann auch schon angegangen.
Wir sprechen ja immer von, also 1,9 Billionen Euro ist ja die Zahl, das sind ja gewaltige Summen, das sind 1.900 Milliarden Euro. Also das ist, ich glaube, das ist ein Drittel des deutschen BIPs, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wo kommt das ganze Geld her? Das ist ja nochmal eine ganz interessante Frage. Das fällt ja nicht einfach vom Himmel.
Nö, das fällt nicht vom Himmel, aber es gibt ja tatsächlich im Moment genug Kapital, das auf dem Weg ist, das auf der Suche ist nach einigermaßen profitablen und auch nicht zu riskanten Anlagemöglichkeiten. Und das ist für die USA wirklich kein Problem, sich entsprechend zu verschulden, zumal im Zweifelsfall die Zentralbank dann auch nochmal Anleihen kaufen wird. Also insofern, da haben die USA kein Problem, sich in dieser Höhe zu verschulden. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, stellt sich ja insbesondere die Frage, wenn man Politikern ja wirklich so viel Geld in die Hand gibt sozusagen. Politiker haben ja ein großes Interesse, insbesondere wiedergewählt zu werden und dann ja vielleicht sekundär halt irgendwie langfristig was zu tun und da könnte es ja durchaus zu einer Interessenslage kommen, die halt nicht unbedingt für das beste Wirtschaftspaket am Ende sorgt. Wie sinnvoll ist das dann eigentlich aus einer Anreizperspektive, Politikern so viel Geld in die Hand zu geben, da Wirtschaftspolitik zu betreiben? Muss man da nicht Angst haben, dass letztendlich Politik betrieben wird, um einfach die nächste Wiederwahl zu sichern?
Ja, da muss man schon ein bisschen Angst haben. Und das ist auch tatsächlich der Struktur des amerikanischen Budgetprozesses geschuldet, dass es da nochmal ein bisschen problematischer ist als bei uns. Also wenn Sie Budgetprozess haben mit einem starken Finanzminister, der im Prinzip die Kontrolle über die Ausgaben insgesamt hat und relativ stark kontrollieren kann, wofür Geld ausgegeben wird, dann ist das noch ein bisschen weniger problematisch. Aber in den USA haben sie halt so einen Budgetprozess mit einer sehr starken Rolle der Abgeordneten, die sich in den einzelnen Wahlkreisen bewähren müssen. Und das heißt, da hat jeder einzelne Abgeordnete im Kongress einen starken Anreiz, relativ viel für seinen eigenen Wahlkreis nochmal rauszuholen an Ausgaben. Und das wird dann gebündelt und der Finanzminister hat eben eine relativ schwache Position strukturell in diesem Budgetprozess, so wie er in den USA gestaltet ist. Und dieses Aufeinanderaddieren von Ansprüchen von einzelnen Abgeordneten, die sich halt dann immer in ihrem einzelnen eigenen Wahlkreis alle 2 Jahre wieder bewähren müssen, das führt schon dazu, dass da nicht stark auf so eine gesamtwirtschaftliche Effizienz geachtet wird, sondern dass da dann tatsächlich eben jeder mit seiner Trophäe nach Hause kommen muss. Ob die sinnvoll ist oder nicht, ist dann egal. Und da werden halt auch mal Brücken ins Nirgendwo gebaut und solche Sachen. Hauptsache, es passiert irgendwas im eigenen Wahlkreis.
Ich habe das neulich, ich weiß gar nicht mehr wo genau, gesehen. Da wurde auch gesagt, dass gerade bei diesen, Militärprojekten, aber auch Infrastrukturprojekten, das gerne von Unternehmen über verschiedene Wahlkreise gestreut wird, damit man möglichst viel Hebelkraft mit den Abgeordneten aufbauen kann und deshalb dadurch teilweise ineffiziente, sag ich mal, Supply Chains entstehen. Also das fand ich sehr interessant, dass man als Unternehmen diesen Trade-off eingeht.
Ja klar, das kann tatsächlich passieren, dass man dann einfach um in diesem Rent-Seeking-Prozess die öffentlichen Mittel zu bekommen, dann eben als Kompromiss auch bereit ist, Zugeständnisse zu machen und dann einzelnen Wahlkreisen einzelne Produktionsanlagen zuzubilligen und dann verstreut man das halt vielleicht auf eine Art, die eigentlich technisch ineffizient ist, aber die politischen Anreize, die führen halt dann zu solchen, ja, nicht wirklich wünschenswerten Dingen.
Ja, ich denke, die politische Seite von solchen Konjunkturpaketen ist definitiv spannend und wird vielleicht auch oftmals ein bisschen in der Diskussion vernachlässigt. Aber kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zur wirtschaftlichen Seite. Sie hatten eben schon das Wort Inflation angesprochen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, die meisten Zuhörer dieses Podcasts werden wahrscheinlich auch Inflation, wie es sie früher gab, gar nicht kennen. Also Inflationsraten wie in den 70ern oder sowas in der Art sind ja für uns heutzutage relativ fremd. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, könnten solche Inflationsraten und könnte eine wirklich ernsthafte Gefahr von einer sehr starken Inflation, die wieder steigt auf 4%, 5%, könnte das wirklich kommen? Ist diese Gefahr wirklich real oder haben wir uns inzwischen längst in ein Wirtschaftssystem verabschiedet, wo solche Inflationsraten einfach sehr unwahrscheinlich und unnatürlich sind?
Ja, doch, das könnte schon passieren. Einfach aufgrund der Größe dieses Pakets, des Timings dieses Pakets, dass halt große Komponenten davon erst wirken werden, wenn die Wirtschaft schon wieder angesprungen ist in den USA. Also das kann alles dazu führen, dass wir eben mal moderat höhere Inflationsraten wieder bekommen. Also jetzt keine Hyperinflation, niemand muss sich Sorgen machen, dass wir jetzt plötzlich hier irgendwie 10, 20, 30 Prozent oder dreistellige, vierstellige Prozentzahlen an Inflationsraten kriegen werden. Sowas wird nicht passieren. Niemand muss Gold horten und solche Sachen. Also, und man muss auch keine Konservendosen im Keller horten, weil man Angst hat, dass alles jetzt ganz teuer wird. Das ist nicht nötig. Aber so 4-5%, das ist sicherlich etwas, was im Bereich des Möglichen ist. Eben auch, weil die Zentralbanken eben auch so ein bisschen in einer politischen Falle eben auch sind und vielleicht nicht unbedingt in der Lage sind, das heißt, in der Lage wären sie, aber eben politisch nicht, es nicht für opportun halten, relativ schnell die Zinsen wieder ansteigen zu lassen, wenn es eigentlich nötig wäre. Und das kann dann schon dazu führen, dass ein bisschen mehr Inflationsdruck kommt, als man das eigentlich normalerweise gerne hätte. Und wir sehen ja auch so ein bisschen, dass auch in dem Zentralbankendiskurs auch so ein bisschen die Vorbereitung schon dafür stattfindet. Also dass man auch, das sieht man in Europa auch, da wird jetzt vorgebracht, dass wir ja dieses Inflationsziel nahe 2% über einen längeren Zeitraum nicht erreicht haben. Und dann könnte man ja sagen, okay, dann definieren wir das über einen langjährigen Durchschnitt und dann sind das halt die Spielräume für die Inflation in den kommenden Jahren. Also wenn wir in den vergangenen Jahren eine Weile unter dem Inflationsziel waren, dann können wir jetzt auch mal ausgleichend ein paar Jahre ein bisschen über den 2% sein und das ist ja dann gar nicht so schlimm. Also man sieht da schon so ein bisschen, dass sich die Diskurse auch so ein bisschen ändern und so ein bisschen auch schon in vorauseilendem Gehorsam so ein bisschen die Rechtfertigung geschaffen wird dafür, dass wir vielleicht mal ein paar Jahre auch 3, 4 oder 5% Inflation sehen werden.
Ich sag mal, in der Generation meiner Eltern, also 70er, 60er, 70er, 80er Jahre, war es ja durchaus normal, diese Inflationsraten zu sehen. Meine Eltern erzählen immer, sie haben ihr Haus mit 6% Zinsen finanziert. Und wenn man heute hört 1,3%, dann hat man schon schlechten Kredit erwischt. Also insofern, es ist ja nicht, dass jetzt 3, 4, 5% unsere Wirtschaft dahin raffen. Aber es ist natürlich etwas, wo sich meine Generation nichts drunter vorstellen kann, ich persönlich auch nicht. Aber wie gefährlich ist das denn wirklich für unsere Wirtschaft und unser Wirtschaftswachstum, sage ich mal? Ist das überhaupt eine Gefahr oder ist das einfach nur ein, sage ich mal, unangenehmer Nebeneffekt?
Es ist erstmal ein unangenehmer Nebeneffekt. Es wird keine apokalyptischen Wirkungen geben, wenn wir halt so in diesem Bereich bleiben, eben so 3, 4 oder 5%. Also das wird Gewinner und Verlierer geben, klar. Diejenigen, die jetzt noch eine Immobilie mit 1,x% finanziert haben und die dann sehen, dass über einen Zeitraum von vielleicht einem Jahrzehnt ihre Schulden schön weginflationiert werden, die profitieren natürlich davon. Wenn sie gleichzeitig Einkommenssteigerungen mit Inflationsraten haben, dann wird eben die Bedeutung das Gewicht ihrer Hypothek an ihrem Budget wird ziemlich stark abnehmen dann in dieser Zeit, wo wir steigende Inflationsraten haben. Also das sind die Gewinner. Auf der anderen Seite gibt es die Verlierer, das sind eben die Gläubiger typischerweise. Und so wird es natürlich gewisse Verteilungseffekte geben, klar. Aber dass man sich jetzt große strukturelle Sorgen machen muss, dass das als Wachstumsbremse funktioniert oder so, da muss man sich auf diesem Niveau noch keine Sorgen machen. Weil auf diesem Niveau eben auch noch keine extremen Eingriffe der Zentralbank dagegen nötig wären. Also wenn wir mal zurückdenken, auch wieder an die Wirtschaftsgeschichte so in den 80er Jahren, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, als wir wirklich noch deutlich höhere Inflationsraten gerade in den USA auch hatten, dann hat dort zu diesem Zeitpunkt die Notbremse, die der damalige Zentralbankgouverneur Volcker gezogen hat, eben tatsächlich dazu geführt, dass man über ein paar Jahre aufgrund der sehr stark angestiegenen Zinsen dann auch geringeres Wachstum gehabt hat und deutlich geringeres Wachstum gehabt hat. Also das hat wirklich reale Kosten verursacht, die Inflation darunter zu bringen. Aber das waren eben auch ein bisschen andere Dimensionen. Und ich glaube, da muss man sich jetzt akut keine Sorgen machen, dass wir in solche Dimensionen jetzt in den nächsten Jahren wieder reinrutschen werden.
Das ist ja schon mal sehr beruhigend. Ein Punkt, den ich sehr spannend finde, wir haben ja eben gerade festgestellt, es gibt Gewinner und Verlierer und vor allen Dingen die Leute, die sich verschuldet haben, wären bei einer Inflation, sage ich mal, eher besser bedient. Und wenn ich jetzt mal weiterdenke, es gibt ja nicht nur private Schuldner, sondern es gibt ja auch öffentliche Schuldner, wie zum Beispiel den Bundeshaushalt und die Bundesrepublik. Wäre es in dem Sinne, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wirklich eine solche Inflation kommt, nicht Tatsache clever zu sagen, oh, wir gehen jetzt auf Bundesseite hin und sagen, wir leihen uns jetzt mal ein bisschen mehr Geld und durch die hohe Inflation wird es den Staatshaushalt nicht ganz so stark belasten. Wäre das nicht eigentlich intelligent?
Naja, das wäre vielleicht aus politischer Sicht intelligent. Also wenn ich Politiker wäre und mir überlegen müsste, wie kann ich meinen Wählern jetzt noch was Gutes tun, damit ich wiedergewählt werde, dann würde ich natürlich jetzt für höhere Ausgaben schuldenfinanziert plädieren, in der Hoffnung, dass es dann auch in den nächsten Jahren, übers nächste Jahrzehnt vielleicht, dann ein bisschen weginflationiert wird. Aber es ist natürlich eine riskante Wette. Vielleicht kommt die Inflation doch nicht ganz so mit den Raten, die man erwartet. Und dann hat man vielleicht eher ein Problem. Und man weiß natürlich nie, wie sich das Zinsniveau in der Zukunft entwickelt. Und wenn die Inflation anzieht, dann wird auch das Zinsniveau anziehen. Und das heißt, wenn ich dann irgendwann später meine Anleihen, die ich heute begebe, dann refinanzieren muss, dann werden bei diesem Rollover dann eben höhere Zinsniveaus fällig. Und dann hinterlasse ich der nächsten Generation eben auch relativ höhere Zinslasten im Budget. Und ob man das wirklich will, ist halt eine Frage. Ist ja ein bisschen anders als bei einer privaten Hausfinanzierung. Das Haus ist halt nach 20, 30 Jahren abbezahlt und der Kredit ist weg, während die öffentliche Schuld eben immer wieder normalerweise nicht abgezahlt wird, sondern immer wieder neu verlängert wird. Und dann werden irgendwann auch mal wieder höhere Zinsen fällig.
Ja, ich denke, das ist sicher auch ein sehr, sehr interessantes Thema und halt gerade auch diese ja, fiskalpolitische Seite davon, die lässt einen ja immer auch direkt an einen speziellen Begriff dann denken, nämlich den Begriff der Schuldenbremse. Und darüber gibt es ja auch eine Diskussion, kostet die Schuldenbremse uns letztendlich nicht die Flexibilität, die wir aktuell brauchen, um uns vielleicht zu verschulden, um durch ein Haushaltsdefizit Investitionen zu wagen, die ein bisschen mehr einbringen als jetzt sozusagen die Vererbung eines sehr ausgeglichenen Haushalts. Und auf der anderen Seite gibt es da immer das Argument, dass die Schuldenbremse schon sehr wichtig ist, auch als Kontrollinstanz in der Politik. Und dass es auch sehr, sehr wichtig ist für zukünftige Generationen, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Auf welcher Seite dieser Diskussion sehen Sie sich da ungefähr und was ist dazu Ihre Meinung?
Also erstmal würde ich sagen, dass wir tatsächlich sowas wie eine Schuldenbremse eigentlich brauchen, um die Fiskalpolitik langfristig zu kontrollieren. Also wenn man sich mal die lange Geschichte anschaut, die langen Zeitreihen anschaut, dann sieht man doch sehr deutlich, dass über das 20. Jahrhundert hinweg die Staatsschuld bezogen auf das Bruttoinlandprodukt im Prinzip permanent angestiegen ist. Also die Staatsschuldenquote am Bruttoinlandprodukt ist permanent angestiegen. Mit kleinen Dellen immer mal wieder zwischendurch, aber der langfristige Trend war dauerhaft aufwärts. Und das heißt, es gibt so ein Deficit-Bias in der Politik. Es gibt in der Politik schon diese Neigung, wenn man es kann, dann Ausgaben lieber zumindest zum Teil mit Schulden zu finanzieren und nicht die aktuellen Steuerzahler zu belasten mit höheren Steuern, weil man sich damit einfach eher beliebt macht, wenn ich die aktuellen Steuerzahler nicht belaste und die Lasten im Zweifelsfall in die Zukunft verschiebe. Und diese Neigung muss man ein bisschen kontrollieren und man kann auch ein ordnungsökonomisches Argument machen, dass mit so einer Fiskalregel, mit so einer Schuldenbremse sich letztendlich dann auch der demokratische Souverän, die Wähler selbst binden. Also auch die Wähler sehen ja irgendwann, wir haben so eine Neigung, immer wieder drauf reinzufallen und immer wieder dann doch die Leute zu wählen, die uns mit höheren Schulden, höhere Ausgaben kurzfristig versprechen. Also hindern wir uns doch lieber selbst daran, immer wieder in diese Falle reinzutappen und geben uns deswegen diese Regel. Und damit bindet sich, wie mit anderen Verfassungsregeln auch, bindet sich letztendlich hypothetisch der Souverän selbst, um einfach keinen Unsinn zu machen, wie es halt bei anderen Verfassungsregeln auch ist, die den kurzfristigen Spielraum der Politik immer wieder eindämmen. Und insofern kann das grundsätzlich eine sinnvolle Regel sein. Und wir sehen jetzt auch im Prinzip, wenn wir zurückgehen, auch, dass die Schuldenbremse keine Investitionsbremse war bisher. Also wenn man mal sieht, beschlossen wurde sie direkt nach der Finanzkrise. Wenn man mal den Zeitraum von der Finanzkrise sieht bis zur Covid-Krise, dann sieht man in diesem Zeitraum, dass der Bund, vor allen Dingen der Bund, aber auch die Länder erhebliche Ausgabenspielräume hatten und diese Spielräume völlig freiwillig immer wieder sehr stark für öffentlichen Konsum genutzt haben und nicht für Investitionen. Und dafür jetzt ex post die Schuldenbremse verantwortlich zu machen, ist schon ein bisschen absurd. Also das Argument kann ich nicht nachvollziehen. Die Ausgabenspielräume waren da, die Staatseinnahmen sind beständig gewachsen, überproportional gewachsen. Und da wären deutliche Spielräume für mehr Investitionen da gewesen. Aber man hat sich immer wieder entschieden, dann doch lieber wieder ein Sozialprogramm, dann die Mütterrente zu machen und all das, was man so hat, als Investitionen zu finanzieren. Und ja, dann sind das halt politische Prioritäten, die man da hat. Aber da darf man nicht die Schuldenbremse für verantwortlich machen.
Ja, ich denke, das ist eine sehr, sehr interessante Diskussion, auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, dass eventuell Investitionen dann auch, wie Sie ja sagen, mit der Schuldenbremse sehr gut möglich waren. Und ich glaube, das ist auch eines der spannendsten haushaltspolitischen Themen aktuell in der aktuellen Zeit, vielleicht sogar das spannendste Thema in diesem Bereich der Politik. Daher ist es auch, glaube ich, eine sehr interessante Diskussion. Ja.
Ja. Ja, also der Kollege Norbert Berthold hat mal den Begriff geprägt, die Schuldenbremse ist eigentlich eine Populismusbremse, weil sie halt eben tatsächlich die Politik daran hindert, einfach so kurzfristig interessante Zusatzausgaben in beliebigem Umfang rauszuhauen. Und die Politik wird gezwungen, Opportunitätskosten ins Kalkül mit reinzunehmen und eben sich zu überlegen, was halte ich denn jetzt tatsächlich für das Wichtigste? Was sind jetzt tatsächlich meine Ausgabenprioritäten? Und sie kann nicht beliebig mit zusätzlichen Schulden ihre kurzfristigen Ausgabenspielräume ausweiten und das auf eine populistische Art ausweiten. Und dann ist es eben auch einfach die Aufgabe der Politik, wenn sie jetzt mehr investieren will, selbst jetzt unter den aktuellen Bedingungen kann man ja argumentieren, dass es jetzt in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen enger wird mit den Ausgaben, weil jetzt halt noch Tilgungsverpflichtungen aus der Covid-Schuld dazukommen ab 2026. Und dann kann man argumentieren, okay, wenn dann jedes Jahr noch vielleicht so um die 10 bis 15 Milliarden getilgt werden müssen, dieser Krisenschulden, dann wird es vielleicht doch ein bisschen enger. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir haben jedes Jahr kriegen wir aus dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel den Subventionsbericht. Und da stehen Subventionen drin, die ausdrücklich als schädlich markiert sind, wo die Kieler ausdrücklich dazu aufrufen, diese Subventionen zu streichen. Und wenn man das nur das machen würde, wenn man die schädlichen Subventionen streichen würde, dann hätte man so einen erheblichen neuen Investitionsspielraum für den Bund. Da könnte man sehr viele schöne Dinge mit finanzieren. Aber das muss man halt mal machen. Und da muss man dann halt mal Prioritäten setzen.
Ja, ich glaube die staatlichen Investitionen, die und die Seite, wie der Staat investiert, ist definitiv etwas, was man durchaus überarbeiten könnte und viel, viel effizienter gestalten kann. Kommen wir vielleicht mal auch zu einem Thema im Bereich der privaten Investitionen, nämlich dem Thema Tesla. Tesla baut ja eine Gigafactory vor den Toren Berlins in Brandenburg auf. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, ist es da realistisch, dass wir einen neuen Schwerpunkt der Automobilindustrie dort bekommen, um die Gigafactory herum, so ähnlich wie wir das in Niedersachsen bei VW in Wolfsburg sehen?
Das ist, glaube ich, noch relativ offen, ob das so ein richtiges Automobilcluster tatsächlich irgendwann mal wird. Das werden wir sehen. Also wenn jetzt in den nächsten Jahren die Gigafactory wirklich erfolgreich anläuft, dann ist das sicherlich möglich, aber man muss ja auch erstmal sehen, dass jetzt erstmal die Gigafactory schon es gar nicht so leicht findet, qualifizierte Arbeitskräfte in dem Maß zu finden, die man dafür tatsächlich braucht. Also insofern, das ist so eine Clusterbildung ist eine Sache, die dauert. Das ist nichts, das über Nacht kommt. Dann gibt es irgendwann vielleicht diese selbstverstärkenden Effekte, dass eben Leute, die sich für diese Branche interessieren, auch gerne dahin kommen, sich dort niederlassen, dass es dann auch irgendwann mal auch Forschungs- und Entwicklungsabteilungen gibt und eben nicht nur die Werkbank. Also das ist etwas, was sich langfristig entwickeln könnte, aber wo man jetzt, glaube ich, noch keine wirklich gute Prognose abgeben kann, ob wir da ein richtiges Automobilcluster da bekommen. Aber auf jeden Fall ist es ein guter Start, den wir jetzt sehen. Nur man muss natürlich auch andersrum sehen. das Ganze muss sich auch erstmal bewähren. Das muss funktionieren bei Tesla. Und wir sehen beispielsweise ja auch, dass Tesla jetzt gerade in den Niederlanden oder in Belgien war es, in einem von beiden, ein noch gar nicht so altes Werk jetzt gerade wieder dicht macht. Da sieht man auch, dass da natürlich eine relativ hohe Fluktuation da ist. Also dieser Glaube, wir bauen jetzt hier diese Gigafactory und sind dann für die nächsten Jahrzehnte, haben wir da sichere Arbeitsplätze. Da muss man auch ein bisschen was für tun. Also da muss man auch die Standortbedingungen weiter intakt halten, damit das auch dauerhaft ein interessanter Standort für Tesla und vielleicht auch für andere dann ist.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also wenn man sich anschaut, Wolfsburg oder auch Sindelfingen, Zuffenhausen etc. pp., Ingolstadt, das sind ja keine über Nacht entstandenen Komplexe, Superkomplexe, sondern über Jahrzehnte gewachsene Strukturen. Also da ist jetzt der erste Stein vielleicht ins Rollen gebracht worden und wir können schauen, ob daraus was wird. Ich hoffe es Tatsache, weil ich das immer spannend finde, wenn neue Industrien sich ansiedeln oder auch sich in Industriezweigen sich mal was ändert. Und natürlich für die östlichen Bundesländer ist das natürlich auch wirtschaftlich sehr, sehr spannend, dass sich dort wieder Industrie oder mehr Industrie ansammelt. Also da finde ich sehr spannend zu beobachten und auch zu verfolgen. Ja, ein anderes Thema, was glaube ich auch sehr wichtig ist, was wir im letzten Jahr gesehen haben, ist der Föderalismus und in welchem schlechten Zustand er sich befindet oder auch nicht. Das kommt ja immer so drauf an, wen man fragt. Also die einen würden sagen, der Föderalismus muss gestern abgeschafft werden und die anderen sagen, wir brauchen mehr Föderalismus. Was ist denn jetzt die richtige Antwort?
Definitiv mehr Föderalismus, ganz klar. Also wenn man im Moment es bezieht sich ja meistens auf die aktuelle Krisenpolitik, die wir sehen, die Kritik am Föderalismus. Erstaunlicherweise auch aus der FDP heraus. Man sieht ja, dass irgendwie der Herr Lindner auch so ein bisschen Probleme mit dem Föderalismus hat, sowohl im Bildungswesen als auch jetzt mit der Covid-Krise. Also aus einer ökonomischen, politökonomischen Perspektive würde ich sagen, dass das große Problem, das wir haben, nicht der Föderalismus ist im Moment, sondern die eher unklare, geteilte Verantwortungslage. Das heißt, wir haben diese Ministerpräsidentenkonferenz ausgebaut zum Bund-Länder-Treffen und haben da eine systematische Verwässerung von Verantwortung. Da gibt es nicht die eine Person, wo man jetzt sagen kann, der oder die hat jetzt den Hut auf und ist definitiv verantwortlich für das, was hier als Krisenpolitik passiert. Sondern wir haben halt wirklich immer wieder diese Rückzugsmöglichkeit, dass man sagt, ja, wir suchen aber erstmal einen Konsens und ich weiß selbst gar nicht so genau als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin, was ich eigentlich will, sondern ich treffe mich jetzt erstmal virtuell mit den Kollegen und der Kanzlerin und dann besprechen wir mal, was unser Konsens sein könnte. Und das ist halt tatsächlich ein Fehlen von Verantwortung und von klaren Verantwortlichkeiten, die wir hier jetzt zulassen. Und das führt dann auch zu diesen etwas problematischen, schlechten Ergebnissen aus meiner Sicht. Wenn wir wirklich eine klarere Verantwortlichkeit hätten und auch einen klareren Wettbewerb der Länder untereinander um die besseren Lösungen, dann würde das, glaube ich, besser funktionieren. Dann würden sich wahrscheinlich auch einzelne Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten eher trauen, mal mutigere Schritte zu machen, weil sie eben sich stärker damit profilieren könnten dann auch. Und wir haben das ja auch am Anfang der Krise gesehen, als wir halt noch die relativ hohe Unsicherheit hatten darüber, was denn jetzt sinnvolle politische Maßnahmen wären. Da haben wir eigentlich gesehen, so im März 2020, vor gut einem Jahr, dass dann es tatsächlich einzelne mutige Bundesländer waren, wie tatsächlich Bayern unter Söder, die eine relativ stringente Politik gemacht haben. Und die anderen waren erst gar nicht so bereit, das derartig strikt zu machen, wie die Bayern das erst gemacht haben. Also das war schon so ein bisschen politisches Unternehmertum auch. Und eben die Bereitschaft einzelner Länder und einzelner Ministerpräsidenten, auch politische Risiken einzugehen, in dem Glauben, dass wir da eine sinnvolle Lösung haben. Und je mehr wir das kontrollieren, koordinieren, je mehr wir eben von dieser Einzelverantwortung der Länder weggehen und diesem Koordinationsgremium die Macht geben, zumindest informell. In der Verfassung gibt es das ja gar nicht. Das ist ein rein informelles Gremium. Aber wenn wir das eben machen, dann würgen wir dieses politische Unternehmertum und dieses Experimentieren mit besseren Lösungen, das würgen wir ab. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass wir da uns gewisse politische Kreativitätspotenziale auch damit abwürgen, indem wir halt auf diesen eher zentralen Weg.
Ja, also ich verstehe den Wettbewerbsgedanken und wir haben ja vorhin über Steuerwettbewerb gesprochen. Das ist ja im Prinzip selbe Denkweise. Wir brauchen Wettbewerb der Ideen und da bin ich auch tatsächlich ein großer Freund von. Aber ich sehe natürlich auch die Gefahr, wenn man jetzt das auf, sag ich mal, Landkreisebene runterbricht, dass niemand mehr einen Überblick hat, was gilt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lebe in Niedersachsen, mein Arbeitgeber ist in Bayern und ich jetzt nicht mal eben schnell rausfinden kann, ob ich jetzt durch 3 Bundesländer fahren darf, um ins Büro zu fahren, hat das natürlich auch so einen gewissen, also so eine gewisse Koordinierung auf dieser Bund-Länder-Ebene finde ich schon sinnvoll. Die Frage ist natürlich, wie stark sie ist. Und ich glaube, also bestimmte Sachen sollte man zentral beschließen. Also ich fand zum Beispiel die Idee zu sagen, man schafft ein zentrales Regelwerk, sag ich mal, und die Maßnahmen werden dann auf lokaler Ebene durchgeführt. Also ich sag mal sowas in Richtung eines Stufenplans. Das wiederum fand ich jetzt persönlich sehr angenehm, weil da ist eine Klarheit. Aber welche Maßnahmen greifen, werden letztendlich auf lokaler Ebene bestimmt.
Ja, aber auch bei diesem Stufenplan muss ich ja dann wieder gucken, als einzelner Bürger muss ich dann wieder schauen, okay, wie ist jetzt die Inzidenz gerade in meiner Nachbarstadt, wenn ich dort einkaufen gehen möchte. Wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte irgendwie von Solingen nach Köln zum Einkaufen fahren, müsste ich dann eben erstmal rausfinden, wie ist denn gerade die Lage in Köln, wie ist die Inzidenz da, wie ist das Einkaufen geregelt, muss ich vorher einen Test machen lassen oder kann ich einfach so einkaufen gehen. Also alles das muss ich dann auch erstmal rausfinden. Also diese Unübersichtlichkeit habe ich auch mit Stufenplänen, die regional differenziert sind. Und dann kann ich um der Übersichtlichkeit willen, also wenn ich das Argument nehme, dann kann ich halt auch direkt mehr Entscheidungsfreiheit auf der dezentralen Ebene zulassen. Und ich meine, wenn wir es auf der Bundesländerebene sehen, dann sind das ja eigentlich Einheiten, die auch groß genug sind. Das ist dann nicht mehr so unübersichtlich, denke ich. Also für sein eigenes Bundesland rauszufinden, wie da die Regeln gerade sind, das sollte jeder schaffen. Und wenn ich im Nachbarbundesland arbeite, dann schaffe ich das auch noch für 2 Bundesländer, das rauszufinden. Ich glaube, das ist nicht zu viel Komplexität. Das müsste eigentlich, so viel kann man den Bürgern schon auch noch zutrauen.
Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr plakativ meinerseits dargestellt, aber natürlich. Also Prinzip finde ich richtig, finde ich gut. Mehr Selbstverwaltung auf den Länderebenen, vielleicht auch auf den Kommunalebenen. Und das Thema kann man ja noch weiter drehen. Auch in Steuerrichtung kann man vielleicht den Kommunen und Landkreisen mehr Hoheit geben. Aber ich glaube, das führt für heute zu weit. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich habe sehr viel mitnehmen können. Nochmal sehr interessante Perspektiven auch auf das Biden-Package bekommen und freue mich, dass Sie die Zeit hatten, heute mit uns über Wirtschaftspolitik und generell Politik zu sprechen.
Ja, sehr gerne und danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, hat definitiv Spaß gemacht.
Dieses Interview wurde euch präsentiert von keepitliberal.de, eurer Plattform für einen modernen Liberalismus. Das war Lunch Meeting, der liberale Podcast von Michael und Leon. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder überall sonst, wo es Podcasts gibt und lasst uns doch gerne eine Bewertung mit einem netten Kommentar da. Das hilft uns weiter und wir würden uns sehr darüber freuen.